Mikrosdynamis.
Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zu Mikrosdynamis mit Alexander Schmidt am Mikrofon. Unsere Sendung beginnt mit dem kurzen Impuls Treuetest von der Wiener Autorin Roswitha Wurm.
Treuetest für Christen. Von Zeit zu Zeit empfehlenswert. Was ist aktuell mein Lebensziel? Ist es noch das gleiche wie zu Beginn meines Glaubenslebens? Worüber freue ich mich am meisten? Was ist mir wichtig? Wie läuft ein durchschnittlicher Tag ab? Verbringe ich Zeit im Gebet und Nachsinnen über Gottes Wort? Freue ich mich, wenn andere über Gott Zeugnis geben, oder ist es mir peinlich? Dürfen alle Personen in meinem Lebensumfeld wissen, dass ich ein Fidelis, treuer Christ bin? Worüber lache ich? Was sind meine Lieblingsgesprächsthemen? Wie aufmerksam gehe ich mit den mir anvertrauten Menschen und Aufgaben um? Wie verhalte ich mich, wenn die erste Begeisterung über den Job, die erste Verliebtheit dem Partner gegenüber oder die erste Euphorie, nachdem ein Mensch sein Leben unter Gottes Führung gestellt hat, verflogen ist? Treu sein ist mitunter anstrengend und fordert viel Durchhaltevermögen. Wer treu ist, riskiert auch, dass er selber nicht mit Treue behandelt wird. Treue beinhaltet, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und Werte, die einem wichtig sind, hochzuhalten. Untreu zu sein bedeutet nicht nur, andere offensichtlich durch Vertragsbruch zu betrügen, sondern auch, Anvertrautes nicht richtig zu behandeln und einzusetzen. Dies betrifft sowohl unseren Besitz als auch unsere Talente und Fähigkeiten sowie die uns anvertrauten Menschen. Wer achtlos mit all dem umgeht, hat nicht verstanden, was er geschenkt bekommen hat und wem er dafür dankbar sein muss. In Hiob 6, Vers 14 heißt es: Wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Ein alter lateinischer Spruch, den man immer wieder auf alten Gebäuden als Motto der Bewohner findet, lautet: Fidelitate et fortitudine, Treue und Mut. Das lateinische Wort für Christ bzw. Gläubiger, Fidelis, steckt im Wort für Treue und Zuverlässigkeit, Fidelitate. Ein Christ ist vom Wortsinn her per se ein Treuer. Treuebruch bedeutet also, sich von Gott und seiner Liebe abzuwenden.
Sie hörten soeben Treuetest von der Wiener Autorin Roswitha Wurm. Weiter geht es hier im Programm mit dem Hörspiel Martyrium und Mahnung. Erst vor kurzem wurde nämlich in vielen Gemeinden der Novemberpogrome von 1938 gedacht. Novemberpogrome deshalb, weil sich die Verbrechen gegen Juden nicht allein auf die sogenannte Pogromnacht des 9. November 1938 beschränkten. Im November 1938 begann die flächendeckende Zerstörung von Synagogen. Forschungsergebnisse gehen von über 1200 betroffenen Synagogen und Gebetshäusern aus. Des Weiteren wurden ca. 7500 jüdische Geschäfte zerstört. Juden wurden in nicht fassbarem Ausmaß verfolgt, verschleppt und diskriminiert. SS und Gestapo organisierten die Verschleppung von etwa 26.000 jüdischen Männern und Jugendlichen in die Konzentrationslager. Buchenwald war eines davon. Auch heute noch werden Gotteshäuser auf der ganzen Welt weiterhin angegriffen. Wir haben im November symbolisch eine Nacht lang das Licht im Mikrosdynamis-Studio brennen lassen. Es sollte ein kleines sichtbares Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass in dieser Welt sein. Den Namen dürft ihr nicht vergessen. Paul Schneider ist unser erster Märtyrer, sprach Dietrich Bonhoeffer, als er von dessen Tod im KZ Buchenwald 1939 erfuhr. Paul Schneider widersetzte sich dem Totalitätsanspruch der Machthaber des Dritten Reiches. Redeverbot, KZ und Tod waren die Konsequenzen. Mit seinem Wirken hat er die Unmenschlichkeit sowie die Grenzen des totalitären Staates aufgezeigt. In dem Hörspiel des Autoren Johannes Kuhn und Karl Würzburger offenbart sich der Glaube als zentrale Motivation, unmenschliches Leiden zu bekämpfen und zu ertragen.
Musik.
Christsein wird sich in jeder Zeit in vielerlei Formen vollziehen. Immer aber werden das die beiden Grenzmarken sein: die Anbetung des Heiligen und der Protest gegen das Unheilige. Wenn dieser Protest laut wird, wenn er das Heilige gegen den Antichristen, zum Beispiel in einer Diktatur, verteidigen muss, wird er es stets im Angesicht des Martyriums tun. Paul Schneider, den man den Pfarrer von Buchenwald genannt hat, gab seinerzeit ein Beispiel für Treue am Glauben. Dieses Zeichen ist es, das Dr. Karl Würzburger in seinem Bericht weitergeben will.
Im Christenleben geht es, ehe die großen Entscheidungen fallen, 100-mal zu wie in einem Kramladen. Es sind die unscheinbaren Dinge, an denen unser Christsein getestet wird. Der Stein des Anstoßes, über den wir fallen, ist oft ein lächerlicher Fetzen Papier.
Sie brauchen nur diesen Zettel zu unterschreiben.
Was ist denn schon dabei? Ihr Name und alles hat sich erledigt.
Pastor, machen Sie keine Zicken. Da hängt doch nicht das Leben dran.
Da steht, ich erkläre nicht, in meine Gemeinde zurückzukehren. Na und? Wir gehen Sie einfach mal in die Ferien.
Ja, so ist es. Es geht um Entscheidungen, wie wir sie immer wieder im Leben zu treffen haben. Muss ich? Soll ich? Darf ich? Die Frage nach der Treue in einem Dienst, abgewogen gegen die Frage nach dem Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, geleistete oder verweigerte Unterschrift unter einen Fetzen Papier, das ist mitunter der Stein des Anstoßes, an dem ein Mann sich entscheiden muss.
Die Riegel seiner Zelle, seiner Folterkammer, waren ja aus Papier. Das will sagen, er hätte nur einen kleinen Zettel, einen Revers unterschreiben brauchen, dass er die Ausweisung aus seiner Gemeinde anerkenne. So hätten sie den unbequemen Mahner, der ihnen beim Lagerappell immer von Neuem den Stachel ins Gewissen trieb, entlassen.
So hätte der Pfarrer Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald, sein Leben gerettet. So kann es sein. Die Riegel unserer Zellen und Folterkammern aus Papier. Es bedarf keiner Gewalt, sie aufzubrechen.
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berge sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein.
Aber in seinem Tagebuch fragt Paul Schneider:
Sind es Bequemlichkeiten, Faulheit, Trägheit, Abenteuerlust, Unbeständigkeit, Charakterlosigkeit, die mich aus meinem Beruf hinaustreiben? Ein Nicht-Können, einen Widerwillen gegen die Arbeit müsste ich besiegen können. Mein Kopf ist schwach. Und mein Gewissen, mein Wille so schwankend. Ich stehe in dem höchsten Beruf und kann ihn schlecht, fast nicht ausüben. Mir scheint, als hätte ich seither wie in einer großen Täuschung und Lüge gelebt. Was ich sage, sind Phrasen, angelernt und hundertfach wiederholt. Ostern ist vorüber. Die gläubige Gemeinde musste mir ihren Glauben an den auferstandenen Christus borgen, dass ich predigen konnte. Wieder einmal nur die Scherbe eines Gefäßes.
Das also ist der Prediger von Buchenwald. Ein Pfarrer, den die Last des Amtes so drückt, dass er mit dem Gedanken spielt, ihm zu entfliehen. Aber auch das ist der Prediger von Buchenwald. Eine Gemeindeschwester berichtet:
Ich denke an einen jungen Epileptiker, der von einem schweren Anfall gepackt wurde, der 3 Tage und 3 Nächte andauerte. Der Körper wurde hin und her gezerrt, so furchtbar, dass wir alle, eingeschlossen der Arzt, machtlos in seinem Bett standen und trotz schwerster Betäubungsmittel ihn nicht zur Ruhe bringen konnten. Der Teufel grinste uns an in diesem gequälten Menschen. Da trat Pfarrer Schneider an sein Bett. Wir lagen lange mit ihm auf den Knien und flehten zu Gott um Erbarmen. Dann nahm Pfarrer Schneider den Kranken in die Arme, redete ihm gut zu was keiner von den Pflegenden fertiggebracht hatte, das wurde Pfarrer Schneider geschenkt. Der Kranke wurde unter seiner Hand ruhiger und schlief ein.
Das also ist der Mann, von dem hier zu reden ist. Paul Schneider, geboren 1897 in Kreuznach, 1939 in Buchenwald, umgebracht. Eigentlich wollte er Arzt werden. Und ist es dann auf dem seltsamen Umweg über den Glauben geworden, nicht vom Berufswegen, aber heilend durch seinen Glauben und sein Erbarmen mit jedem, der ihm vor die Augen kam. Nach bestandenem Examen geht er zunächst als dritter Mann an einen großen Schmelzofen in Hörte. Ins Tagebuch notiert er:
Habe ich mir manchmal eingebildet, ein Opfer gebracht zu haben, als ich unter die Arbeiter ging. So erleide ich tagtäglich mit meiner Selbstsucht wieder Niederlagen, gegen die Liebe verstoßend. Und immer wenn der Teufel der Selbstsucht mich beherrscht, dann bin ich krank und unentschlossen. Dann sagen die anderen wohl, komischer Mensch. Es ist gerade, als ob ich besonders hässlich und eklig sein könnte im persönlichen Leben. Nachdem ich versucht, mir die großen Richtlinien des Lebens nach großen Idealen zu gestalten. Hier gilt es jetzt den alltäglichen Kleinkampf, um immer mehr ein Leben aus der Liebe herauszuführen. Dazu helfe mir Gott.
Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Diesem Kleinkampf der Liebe gehen wir doch so liebend gern aus dem Weg. Jesus als König, seine Märtyrer als Ritter im Kreuzzug, so möchten wir sie sehen, gekrönt. Nicht riechen aber wollen wir den Angstschweiß, den sie einer wie der andere ausschwitzen. An Siege im Kleinkampf glauben wir nicht so recht. Unsere Glaubensritter sollen strahlenden Helden gleichen. Und der sie führt, soll als König zu erkennen sein.
Als nun Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus herausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, der Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata heißt. Es war aber Rüsttag für das Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er sagte zu den Juden: Da seht euren König. Da schrien jene: Hinweg, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Darauf lieferte er ihn an sie aus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen nun Jesus. Und indem er sein Kreuz selber trug, kam er hinaus auf den Platz, welcher Schädel genannt wird, was auf Hebräisch Golgatha heißt. Und dort kreuzigten sie ihn und zwei andere mit ihm zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus ließ aber auch eine Aufschrift schreiben und auf das Kreuz setzen. Und zwar war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig.
Da seht euren König, und seine Märtyrer gleichen ihm, sonst wären sie nicht seine Märtyrer. Ob sie Petrus, Paulus oder Paul Schneider heißen, immer wird einer höhnen: Da seht eure Märtyrer. Kläglich sehen sie aus, und wir glauben ihnen erst, wenn sie begraben sind. Ihre Wege zu den Gräbern scheinen nicht unsere Wege zu sein. Wir marschieren auf der breiten Straße. Die schmalen Wege sind uns zu unbequem. Einem solchen Weg folgte Paul Schneider und wurde kaum, dass er ihn begangen, schon verfolgt. In Womrath, einem der beiden Kirchdörfer Paul Schneiders, gab es zwei Fälle, die der christlichen Gemeinde Ärgernis gaben. Da war ein Mann, der der Kirche seit Jahren den Rücken gekehrt hatte, nun aber auch sein Kind, dem er doch bei der Taufe die christliche Unterweisung versprochen hatte, vom Kindergottesdienst unter Drohen und Schelten fernhielt und es selbst einmal aus der Kirche herausholte. Er ließ nicht mit sich reden, so oft Paul Schneider es auch versuchte. Das war der eine Fall. In Womrath lebte auch ein Mann, Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, der ebenfalls schon lange der Kirche den Rücken gekehrt hatte. Ausgerechnet er spielte sich zum Richter über das kirchliche Leben in Womrath auf. Mit ihm war Pfarrer Schneider manchmal im Gespräch. Der Parteimann suchte den Pfarrer dann immer aufs politische Glatteis zu bringen. Seinen Jungen meldete er vom Konfirmationsunterricht ab und schickte ihn zu einem Pfarrer, der mit den Ideen der Nationalsozialisten sympathisierte. Er versuchte auch, diesem Pfarrer im Dorf Einfluss zu verschaffen. In Dickenschied und Womrath, den beiden Kirchdörfern Schneiders, beschlossen die Presbyterien, diesem Mann und auch anderen die christliche Bußzucht zu verkündigen, da sie nicht vor dem Presbyterium ihre Sache bereinigen wollten.
Liebe Gemeindeglieder, das Presbyterium hat sich genötigt gesehen, zum ersten Mal ein in unserer Kirche lang vernachlässigtes Mittel, das der öffentlichen christlichen Bußzucht, in Anwendung zu bringen. Es handelt sich in drei Fällen, in denen das geschah, um öffentliches Ärgernis, das der Gemeinde Jesu Christi gegeben wurde und das leicht größeren Schaden in der Gemeinde anrichten könnte, wenn es nicht gemäß der Anweisung unseres Herrn Jesu selbst und gemäß dem Bekenntnis unserer reformierten Kirche unter die strafende Zucht der Gemeinde gestellt würde. Die kirchliche Zucht der Gemeinde wird ausgerichtet nicht aus Zorn oder Hass, sondern aus Liebe. Luther sagt, der kirchliche Bann ist also eine liebevolle und mütterliche Geißel der Kirche, verhängt über den Leib und die leiblichen Dinge. So ist es beides, die Sorge um die Gemeinde und die Liebe, die Besserung des unbußfertigen Sünders sucht, wodurch die Kirchenzucht der Gemeinde unumgänglich wird. Wollte man einwenden, dass durch die Kirchenzucht Feindschaft geweckt und die Gemeinde uneinig gemacht und auseinandergerissen werde, so darf hier nicht zu große Rücksicht genommen werden auf eine falsche Einigkeit und einen falschen Frieden, die unter dem Angriff der Welt auf die Kirche und Gemeinde sowieso nicht standhalten werden. Es gibt keine wahre Einigkeit und Frieden ohne Wahrheit. Das ist vielmehr Zerstörung der Gemeinde, wenn ihr ungestraft öffentliches Ärgernis gegeben wird, wenn die Gemeinde, die christlichen Eltern und der Ort, da ihre Kinder ihre Schulunterweisung empfangen, durch die Art und Weise, in der dies geschieht, auseinandergerissen werden und eine Kluft befestigt wird zwischen Schule und christlicher Gemeinde, wenn eine andere Art, das heilige Christfest zu feiern, eingeführt und gepriesen wird. Das ist Zerstörung der Gemeinde, wenn etliche sind, die ihre Kinder vom Unterricht und vom Kindergottesdienst fernhalten. Das ist Zerstörung der Gemeinde, wenn Wort und Sakrament und die Mahnung und die Zucht der Gemeinde verachtet werden, dass zu deren Leitung bestimmte Presbyterium der Pfarrer und die Ältesten der Gemeinde gar verhöhnt und gescholten werden, ohne dass hierfür der Beweis angetrieben wird. Das ist endlich Zerstörung der Gemeinde, wenn man hin und her in den Häusern die Gemeindeglieder zur Unterschrift verführt, dass die Predigt eines deutschen Christen, die selbst nach dem Gutachten des Generalsuperintendenten Zöllner vom Reichskirchenausschuss auf unbiblischem und unkirchlichem Boden steht, in die Gemeinde hineingelassen werden soll. Wahrlich, wo das alles in einer Gemeinde geschehen kann, ist es Zeit, dass sich die christliche Gemeinde auf Recht und Pflicht christlicher Bußzucht besinnt.
Bußzucht? Das ist ja zum Lachen.
Zucht? Was verstehen denn die von Zucht?
Und wenn wir ein bisschen züchtigen...
Dann heißt es Diktatur.
Und das? Ist das vielleicht keine Diktatur?
Pfarrer Schneider verkündet die Namen der Betroffenen von der Kanzel. Er teilt ihnen die Maßnahme des Presbyteriums schriftlich mit. Zwei von ihnen lassen das Schreiben zurückgehen. Einer, der Nationalsozialist, behält es zur Handhabe gegen den Pfarrer. Ein Unfall bewahrt Paul Schneider vor der sofortigen Verhaftung. Am 28. Mai wird er vom Gipsverband befreit. Am 31. Mai 1937 wird er in seiner Studierstube vom Beamten der Geheimen Staatspolizei verhaftet. So meldet es die Zeitung.
In Schutzhaft genommen. Pfarrer Schneider aus Dickenschied wurde durch die geheime Staatspolizei in Schutzhaft genommen, weil er in unverantwortlicher Weise von der Kanzel herab gegen einen Bauern zum Boykott aufgefordert hat.
So also sieht das aus. Was ein Pfarrer, Kraft seines Amtes von der Kanzel herab verkündigt, um die Ordnung in der Gemeinde zu erhalten oder wiederherzustellen, damit handelt er in den Augen der Mächte dieser Welt unverantwortlich.
Was dieser Pfarrer tut, ist unverantwortlich.
Wenn er ein Glied seiner Gemeinde von den Sakramenten ausschließt, die eben jenes Glied gar nicht begehrt, und wenn er ihm die kirchlichen Rechte abspricht, Rechte, an denen dem Betroffenen nie auch nur ein Deut gelegen war, dann ist das im Urteil der Mächte dieser Welt
Boykott, jawohl. Ausgesprochener Boykott ist das.
Dafür kommt der Pfarrer in Schutzhaft. Man macht Fingerabdrücke von ihm, fotografiert ihn von allen Seiten und klebt sein Bild, wie sich's gehört, ins Verbrecheralbum. Wenn es das zu Jesu-Zeiten schon gegeben hätte, dann wüssten wir heute, wie Jesus, seine Jünger und die Apostel ausgesehen haben. Aber wir schauen, statt ihre Bilder betrachten zu können, auf ihr Vorbild. Und statt der Polizeiakten müssen wir uns der Apostelakten bedienen, die uns etwa von Petrus berichten, dass er und Johannes, nachdem er einen Gelähmten geheilt hatte, viel Zulauf vom Volk bekamen und dass sie beide dem Volk predigten.
Während sie aber zum Volk redeten, traten die Priester auf sie zu und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die unwillig waren, weil sie das Volk lehrten und an Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Tag, denn es war schon Abend.
Aber solche Gefangene waren zu allen Zeiten in und außerhalb der Gefängnisse unbequeme Leute. Und es macht heute wie damals wirklich Kopfzerbrechen, was man mit ihnen tun soll.
Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, durchaus nichts mehr verlauten zu lassen noch zu lehren aufgrund des Namens Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott? Urteilet, denn es ist uns unmöglich, nicht zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben.
Sie ließen die Apostel noch einmal laufen. Das Gleiche tat die Gestapo mit Pfarrer Schneider. Freilich nicht so ohne weiteres. Sie lässt ihren Häftling nicht einfach laufen, wohin er will. Er aber läuft, wohin er will. Und meldet das seiner Frau auf einem Zettelchen.
Ich bin in Womrath. Obwohl aus dem Rheinland ausgewiesen, werde ich heute dort predigen. Wenn du das Herz hast, dann komm herüber.
Paul Schneider predigt nicht nur. Er rechtfertigt sein Tun und seine Entscheidung dort, wo seine Rechtfertigung nicht akzeptiert, ja nicht einmal verstanden werden kann. Dabei wahrt er den Respekt, den er der Obrigkeit nie versagt hat.
An die Hohe Reichskanzlei des Deutschen Reiches in Berlin, Wilhelmstraße. Zugleich in Abschrift an das Reichsinnenministerium und an den Regierungspräsidenten in Koblenz. In aller Ehrerbietung beehre ich mich, den hohen staatlichen Stellen Folgendes anzuzeigen.
In aller Ehrerbietung an diese Hohe Reichskanzlei schreibt der entlassene Häftling gewissenhaft und mit aller gebotenen Sorgfalt.
Bei der Ausweisungsverhandlung vor der geheimen Staatspolizei erklärte ich, in 8 Wochen Schutzhaft habe man nicht einmal den Versuch gemacht, mir eine unrechte oder aufrührerische Handlung nachzuweisen. Die mir jetzt gemachte Eröffnung meiner Ausweisung sei für mich nunmehr ein Beweis, dass schon die Schutzhaft eine Verfolgungsmaßnahme gegen die bekennende Kirche und damit gegen die Kirche Jesu Christi in Deutschland darstelle. Ich müsse den Schutzbefehl mit Berufung auf den Hindenburg-Erlass als Unrecht und Unwahr bezeichnen. Ich zerreiße zum Zeichen dessen den Schutzhaftbefehl. Dieses tat ich dann auch.
Dieses also tat er auch. Er zerreißt seinen eigenen Schutzhaftbefehl vor den Augen der Gestapo, teilt das an höchster Stelle mit und klärt zugleich sein Verhalten zur Obrigkeit, deren Recht, Recht zu sprechen, er niemals angezweifelt hat. Er wisse sich vor Gott an seine Gemeinde gewiesen und könne sich von ihr nicht durch Menschen, durch die Obrigkeit einfach losreißen lassen, ohne dass ihm ein Unrecht nachgewiesen sei.
Gemäß der von mir gemachten Erklärung nahm ich mir das Recht, sofort in meine Gemeinde zurückzukehren. Am folgenden Tage predigte ich in meinen beiden Gemeinden wieder das Evangelium von Jesus Christus, dass er der Herr sei und dass wir vom Bekenntnis nicht weichen dürfen.
Ohne auch nur den Schein anmaßender Rechthaberei setzt er sich auf die Bank des Angeklagten.
Ich befehle hiermit meine Sache dem Gerichte Gottes, dem Obrigkeit und Kirche, für das ihnen beiden von ihm verliehene Amt Rechenschaft schulden. Dass jener das weltliche Schwert zur Strafe der Bösen und zum Schutze der Frommen, dieser aber das geistliche Schwert seines heiligen und ewigen Wortes gegeben hat, bis das Gottesreich in ewiger und vollkommener Gerechtigkeit kommt, da unser Herr und Heiland Christus selber Priester und König zugleich sein wird. Bis dahin halten wir es damit. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist.
So an die Männer des Dritten Reiches zu schreiben, grenzt an Wahnsinn und hat doch klaren Sinn. Aber längst nicht alles, was nach dem Maß menschlicher Vernunft zur Hoffnungslosigkeit verdammt ist, ist wirklich ohne Hoffnung. Paul Schneider lebte nicht in dem Wahn, die Männer der Macht von seinem Recht zu überzeugen. Aber er lebte in der Gewissheit, dass sein Zeugnis die Männer der Macht überleben würde, auch wenn ihr Reich 1000 Jahre währen sollte. Nachdem er wieder das strikte Verbot der Obrigkeit ein letztes Mal in seiner Gemeinde Dickenschied gepredigt hat, wird er auf dem Weg in seine Filiale Womrath wiederum verhaftet. Einen Tag nach seiner Verhaftung entlässt er an der Tür seiner Zelle seine Frau mit den Worten:
Sag's der Gemeinde, ich bin und bleibe der Pfarrer von Dickenschied und Womrath.
Wer solche Wege einschlägt, kehrt nicht zurück. Er hätte nur einen kleinen Zettel unterschreiben brauchen, dass er die Ausweisung aus seiner Gemeinde anerkenne, so hätten sie den unbequemen Mahner entlassen. Aber er konnte sich nicht entlassen. Deshalb verweigerte er die Unterschrift und bezahlt dafür mit dem Leben. Ob Golgatha oder in seinem Schatten Buchenwald, überall vollzieht sich das Gleiche. Ein Leidensgenosse jener Tage, in denen Paul Schneider zum Prediger vom Buchenwald geworden war, berichtet:
Er wurde in den Bunker geschleppt, das berüchtigte Gefängnis im Lager, das er nicht mehr verlassen sollte. 13 Monate erlitt er die Qualen dieser sadistischen Sonderbehandlung. Häftlinge, die mit ihm vorübergehend die Zelle teilten, waren erschüttert von der Seelengröße dieses tapferen Mannes. Trotz Hungerkost, die kaum ausreichte, das Leben zu fristen, verweigerte er am Freitag, dem Todestag des Herrn, jede Nahrungsaufnahme. Vor dem einstöckigen Bunkergebäude war der große Appellplatz, an dem sie die Häftlinge täglich, morgens und abends, zum Zählappell, meist verbunden mit allerlei Schindereien, einzufinden hatten. An den höchsten Festtagen ertönte während der Stille des Abzählens plötzlich die mächtige Stimme Pfarrer Schneiders durch die dumpfen Gitter des ebenerdigen Bunkers. Er hielt wie ein Prophet seine Festtagspredigt. Das heißt, er versuchte sie zu beginnen. Am Ostersonntag zum Beispiel hörten wir plötzlich die mächtigen Worte: So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Bis ins Innerste aufgewühlt durch den Mut und die Kraft dieses gewaltigen Willens, standen die langen Reihen der Gefangenen. Mehr als einige Sätze konnte er nie sprechen. Dann klatschten schon die Prügel der Bunkerwächter auf ihn nieder, oder ein Faustschlag schmetterte seinen zermarterten Körper in eine Ecke des Bunkers.
Ohne Kanzel und Kirche, seinen Gemeinden entrissen, wird dem in seinem Glauben unbeirrbaren Prediger vom Buchenwald die Bunkerzelle zur Kanzel und der eingezäunte Appellplatz der gepeinigten Häftlinge wird zur Kirche. Und da meinen wir, es gäbe keine Wunder. Zu denken, wir selber stünden im Bunker. Vor uns ein Heer von Nummerierten, Namenlosen, Verlorenen. und wir dürften und wir könnten rufen. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist nicht auszudenken, aber es ist geschehen. 1939 in Buchenwald bei Weimar.
Paul Schneider, geboren 29.08.1897, heute verstorben. Falls Überführung auf eigene Kosten erwünscht, Antrag innerhalb 24 Stunden an das Bestattungsamt in Weimar, sonst Einäscherung. Lagerkommandant Buchenwald.
Sie hörten soeben das Hörspiel Paul Schneider, Martyrium und Mahnung. Die Erstveröffentlichung ist als Credo-Schallplatte 1960 erschienen. Ich habe eine digitale Kopie des Hörspiels in der Buchhandlung der Gedenkstätte Buchenwald während einer meiner Besichtigungen gekauft. Dankeschön an den Medienverlag Kofeld Hörbücher für die Sendeerlaubnis. Unsere Sendung geht nun zu Ende. Danke für eure Geduld. Und noch ein Zitat zur Geduld. Ein Mensch, der Meister der Geduld ist, meistert auch alles andere. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alex. Gott befohlen.